Deutsche Bank präsentiert Results, Märkte aktuell Podcast. Mein Name ist Sebastian Eckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. 2021, Wachstum in der EU, Wachstum in Deutschland. Was passiert in 2022? Inflationssorgen in diesem Jahr. Wie geht es weiter? Die EZB hat ihre Pläne, aber wie wird die Fed reagieren? Und zu guter Letzt China. Wachstum kurzfristig abgebremst oder langfristig zu viel Risiken? Ja, Uli, lass uns anfangen mit Deutschland wieder und den Blick auf das Jahresende werfen. Die Europäische Kommission hat ja angegeben, dass sie davon ausgeht, dass in Deutschland bis zum Jahresende ein Wirtschaftswachstum von 2,7% in diesem Jahr läuft. Das ist doch ein ganzes Stück weniger als die 5%, die man für die Europäische Union für dieses Jahr angesetzt hat. Woran liegt dieser Unterschied?
Ja, der liegt sicherlich daran, dass Deutschland eben sehr exportgetrieben ist, vor allen Dingen auch durch die Automobilindustrie. Und dann Themen wie Lieferketten-Thematik etc. sehr viel härter durchschlagen. Insgesamt sind die Wachstumszahlen ja zurückgenommen worden. Also die Erwartungen, die wir am Anfang des Jahres hatten, werden sich wohl nicht erfüllen lassen. Das liegt eben zum einen an Corona, was dann im Frühjahr länger und die Lockdowns länger angehalten haben in Europa als in anderen Regionen der Welt und auch länger als wir erwartet hatten. Oder als manche erwartet hatten und wir jetzt doch sehen, dass wir auch im vierten Quartal da wieder in die eine oder andere Restriktion reinlaufen könnten oder dass zumindest Menschen sich zurückhalten, was Ausgehen in Anspruchnahme von Services und so weiter und so fort angeht. So, und in Deutschland kommt eben dann nochmal oben drauf, dass wir so eine offene Volkswirtschaft sind, sehr viel importieren, sehr viel exportieren und dann natürlich von diesen ganzen Themen Lieferketten, Welthandel, Kosten für den Transport, obwohl diese auch zuletzt ein Stück zurückgegangen sind, deutlich stärker betroffen sind als andere Länder.
Ist es nicht eigentlich doch aus den Gründen, die du genannt hast, aber auch insgesamt nicht erstaunlich, dass das Wachstum vielleicht nicht ganz so hoch ist, wenn man sich überlegt, dass der Konjunktureinbruch in Deutschland ja im letzten Jahr auch nicht so hoch gewesen ist, das heißt die Bemessungsgrundlage ja doch deutlich höher gewesen ist?
Ja, das ist richtig. Also in Deutschland ist das Wachstum im letzten Jahr oder das Bruttoinlandsprodukt, muss man sagen, das Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um 4,6% zurückgegangen. In Frankreich, Italien waren es 8 und 9%, in Spanien sogar knapp 11%. Da ist natürlich dann eine deutlich niedrigere Basis, von der man sich erholt in diesen südlicheren Ländern. Das sieht man dann eben auch in den Zahlen für dieses Jahr. Nichtsdestotrotz wird wohl auch Deutschland jetzt zum Jahreswechsel im ersten Quartal an das Vorkrisenniveau zurückkommen. Allerdings nicht bei der Industrieproduktion. Da hängen dann immer noch die Lieferketten ein Stück nach. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Aber auch da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das 2022 gelingen kann.
Gut, nachdem wir jetzt ein bisschen geguckt haben, wie dieses Jahr verlaufen ist und was auf den letzten Wochen vielleicht noch zu erwarten ist, würde mich interessieren, Uli, wie ist der Ausblick auch der EU-Kommission beispielsweise auf Deutschland für 2022 und folgende?
Ja, ich würde schon erwarten, dass wir in diesem Jahr oder sagen wir lieber in den Wintermonaten noch ein etwas schwächeres Wachstum haben werden. Wir sehen immer wieder, dass China Einschränkungen vornimmt, wenn Covid-Ansteckungen zunehmen. Also da müssen wir immer wieder mit Transport- und Lieferschwierigkeiten rechnen. Wir sehen aber auch bei uns, dass wir natürlich eine Diskussion haben, ob und wie das in Anführungsstrichen öffentliche Leben denn in Zukunft eingeschränkt wird, sei es aufgrund von Regelungen, sei es aufgrund von freiwilligen, will jetzt nicht sagen Quarantänemaßnahmen, aber Zurückhaltung. Die Energiepreise werden wahrscheinlich hoch bleiben, die Lieferketten werden sich noch nicht entspannen. Also da kann es noch ein bisschen haken in den nächsten Monaten. Richtung 2022 insgesamt sieht es aber aus meiner Sicht ganz gut aus und das wird auch bestätigt von der Bundesregierung, von der EU-Kommission, aber auch vom Internationalen Währungsfonds. Da ist ein Konsensus fast, könnte man sagen, auf so rund 4,5% Wachstum für die Bundesrepublik Deutschland. Auch die Europäische Währungsunion mit knapp 4,5%, Frankreich 3,5%, Italien 4%, Spanien 6,5%. Also Das sieht doch relativ robust aus mit Wachstumszahlen dann ins nächste Jahr hinein. Wir erwarten, dass die Pandemie nach dem ersten Quartal keine große Rolle mehr spielen wird. Direkt, natürlich indirekt wird es dauern, bis die ganzen Verwerfungen, Stichwort Lieferketten etc. sich aufgelöst haben. Aber auch das sollte im Laufe des Jahres dann besser werden, die Energiepreise zurückgehen. Und deswegen, wie gesagt, halte ich diese hohen Wachstumszahlen für 2022 auch für plausibel.
Ja, du hast angesprochen, Verwerfungen auch im Preissegment. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ja nicht müde, immer wieder zu erwähnen, dass aus ihrer Sicht die Inflation im Euroraum nur vorübergehend ist. Und sie geht davon aus, dass die Zinsen auch im nächsten Jahr stabil bleiben. Am Geldmarkt, am kurzfristigen, scheint ja aktuell die Wette zu laufen, dass man bereits im Juli nächsten Jahres von einer ersten Zinserhöhung der EZB ausgeht und dann eine weitere im Laufe des weiteren Jahres 2022. Wie wettest du das ein?
Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob Frau Lagarde uns nicht ein bisschen beschummelt hat, weil sie hat ja auch gesagt, the lady is not tapering. Und tatsächlich wird die EZB, wenn sie die Dinge einhält, die sie bisher gesagt hat, 2021 für rund 1,1 Billionen Euro Anleihen gekauft haben, wohingegen für 2022 dann nur noch eine halbe Billion auf dem Programm steht. Also das ist schon Tapering und das ist durchaus eine gewisse Einschränkung der Geldpolitik im Vergleich zu dem, was wir eben in diesem Jahr gesehen haben. Auf der Zinsseite bin ich bei dir. Hier reden wir natürlich überhaupt gar nicht über den Leitzins, sondern wir reden über die sogenannte Deposit Rate, also den Einlagensatz, den vor allen Dingen die Banken natürlich dann bei der Europäischen Zentralbank zu zahlen haben. Das Thema ist ein bisschen entkräftet worden durch diese anderen, wie sagt man denn so schön, geldpolitischen Fazilitäten. Die Banken können bei minus 1% auch bei der Europäischen Zentralbank mittlerweile Geld leihen. Und sie müssen auch nicht auf das volle Volumen, was sie bei der Europäischen Zentralbank eingelegt haben, diese 0,5% Deposit Rate bezahlen, sondern da gibt es also auch ein gewisses Volumen, was davon ausgenommen ist, sodass die tatsächliche Rate dann fällt. Nichtsdestotrotz, der Markt erwartet sowohl im nächsten Jahr als auch im übernächsten Jahr dann jeweils 20 Basispunkte Anhebung dieser sogenannten Deposit Rate. Ich glaube, dass das ein bisschen zu optimistisch ist vor dem Hintergrund, dass die Europäische Zentralbank in ihrem Strategie-Meeting, in ihrem Strategie-Ausblick gesagt hat, dass sie die Geldpolitik an klare Konditionen koppeln möchte. Und diese Konditionen sind dann natürlich vor allen Dingen auf der Inflationsseite zu suchen. Also wenn die langfristige Prognose der Europäischen Zentralbank für die Inflation bei 2% oder darüber ist, dann würde man an die Zinssätze herangehen. Und das scheint also zumindest nach den bisherigen Prognosen, die ja deutlich unter 2% liegen, nicht der Fall zu sein. Insofern glaube ich, dass der Markt hier zu optimistisch ist und wir doch noch etwas länger mit negativen Deposit Rates, Einlagesätzen leben müssen und wie gesagt, der Leitzins noch über noch längere Zeit dann nicht angefasst werden wird.
Ja, eine weitere Nachricht, Diskussion, die momentan ja auch in der EZB geführt wird. Die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts sind noch bis Ende nächsten Jahres ausgesetzt. Nun gab es eine interessante Meldung des Chefvolkswirts der EZB, Lane, der sich für eine lockere Fiskalpolitik bei niedriger Inflation eingesetzt. Das ist ja die gleiche Richtung, in die Christine Lagarde auch geht. Wie wettest du das ein?
Naja, die Stimmen zum Stabilitäts- und Wachstumspakt kommen nicht nur aus der Europäischen Zentralbank, sie kommen auch aus der EU-Kommission, sie kommen von manchen Politikern, nicht nur in Südländern Europas, sondern auch aus der Bundesrepublik. Es gibt die Meinung, die da zum Teil vertreten wird, man müsste sich an die Realitäten anpassen. Wir hätten jetzt nun mal eben Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in einer Größenordnung von etwa 100% und deswegen sollte man auch das Kriterium dahin legen. Andere argumentieren, dass eben Investitionen nicht auf die Schuldenstände angerechnet werden sollten. Man kann das sicherlich so sehen. Die Frage ist immer, was passiert eben mit dem Geld? Und insofern ist dieser Hinweis der Investitionen ein sehr wichtiger. Wenn wir es wirklich schaffen, Gelder und auch Schulden sind ja nicht per se schlimm, diese Gelder dann zu nehmen und wirklich in zukünftiges Wachstum zu investieren, also in Forschung und Entwicklung, in Bildung, in Infrastruktur, in Digitalisierung, dann können wir möglicherweise mit einem höheren Potenzialwachstum rechnen in den nächsten Jahren. Und dann sind wir auch in der Lage, den Schuldendienst auf diese Schulden zu bezahlen oder den Kapitaldienst auf die Schulden zu bezahlen, selbst wenn die Zinsen dann irgendwann mal ein bisschen steigen sollten. Wenn wir allerdings das Geld umverteilen und aufessen, dann brennen wir ein Strohfeuer ab und ist nichts gewonnen. Also insofern kommt es eigentlich nicht nur darauf an, ob wir Schulden haben und wie wir die entsprechenden Pakte definieren. Da muss man natürlich auch immer gucken, wie die Politik mit sowas umgeht. Also ich bin da etwas vorsichtig mit, die Tür zu öffnen, weil meistens kriegt man sie da nicht mehr zu. Aber am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, Sebastian, was mit dem Geld passiert und ob wir in der Lage sind und die Kraft haben, die europäische Politik wirklich in zukünftiges Wachstum zu investieren. Dann ist es sicherlich gerechtfertigt, Schulden aufzunehmen und die Gelder entsprechend zu investieren.
Ja, jetzt haben wir über Inflation in der Eurozone gesprochen. Inflation ist ja seit diesem Jahr wirklich ein ganz großes globales Thema. Lass uns Richtung USA gucken, Olli. US-Verbraucherpreise sind im Oktober um 6,2% im Jahresvergleich gestiegen. Jetzt könnte man sagen, ja, alles kurzfristige Faktoren, die da reingehen, Strom, Energiepreise, was du vorhin auch in Europa genannt hattest. Auf der anderen Seite ist die Kerninflation auch auf einem Level von 4,6%, was dann ja eher nicht ein Zeichen dafür ist, dass sich die Inflation in 2022 so schnell oder so schnell wieder zurückgehen könnte. Oder ist das eine falsche Interpretation?
Nee, die ist schon gar nicht so verkehrt. Natürlich rätselt man darüber und es ist im Grunde die eine Million Dollar Frage, was denn in Zukunft mit der Inflation passiert und wie die Notenbanken darauf reagieren werden. Zweifellos gibt es Teile der Inflation, die konjunkturell oder aus der Corona-Krise bedingt sind. Wenn wir an die Wertschöpfungsketten jetzt denken, auch die hohen Lieferpreise und so weiter und so fort. Es gibt aber auch ein paar Segmente, die sind natürlich einfach strukturell. Und die große Frage, die sich hier ergibt, ist die beim Arbeitsmarkt der Vereinigten Staaten. Die Fed und Jerome Powell hat es Anfang November in der Pressekonferenz betont, geht davon aus, dass die Menschen, die in der Corona-Krise aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, also erwerbsfähige Personen, die noch gearbeitet haben und jetzt nicht mehr arbeiten, wieder zurückkommen werden, weil der Staat ihnen Schecks gegeben hat, die dann irgendwann ausbezahlt sind und die Menschen sich neues Geld beschaffen müssen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil aber auch Corona hoffentlich dann irgendwann im Laufe des Jahres 2022 ausläuft und beziehungsweise endemisch wird und die Menschen dann nicht mehr zu Hause auf ihre Kinder etc. Aufpassen müssen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die anderen gehen davon aus und machen das beispielsweise am Jolts-Report fest, der zeigt, wie viel Menschen ihren Job kündigen, um einen anderen, besser bezahlten Job zu kriegen. Und daran kann man ablesen, dass möglicherweise der Arbeitsmarkt heute schon in viel besseren Konditionen ist, als die Fed eben annimmt, dass wir tatsächlich schon Vollbeschäftigung haben und dass die Menschen, die ausgeschieden sind, eben nicht mehr zurückkommen. Sollte das der Fall sein, dann haben wir eine Volkswirtschaft, die über Trend wächst, die eine Inflation hat, deutlich über dem 2%-Ziel der amerikanischen Notenbank und die Vollbeschäftigung aufweist. Und in einer solchen Situation eine expansive Geldpolitik plus entsprechende Fiskalprogramme der amerikanischen Regierung würden dann wohl bedeuten, dass man eben doch mehr Inflation produziert. Erste Lohnsteigerungen in den USA geben auch hier schon Hinweise. Und insofern kann es tatsächlich sein, dass die amerikanische Notenbank hier ein bisschen zu vorsichtig ist, ein bisschen hinter der Kurve liegt und dann tatsächlich im nächsten Jahr mehr machen muss. Und davon geht ja der Markt heute aus, als sie vielleicht heute selbst zugeben will.
Du hast gerade gesagt, die amerikanische Notenbank vielleicht zu vorsichtig. Jetzt hat man ja das Gefühl so ein bisschen, dass da ein sehr harter Disput zwischen den Falken und den Tauben in der Fed ist. Da stellt sich auch so ein bisschen die Frage, lähmt das aktuell auch so ein bisschen die Handlungsfähigkeit der Fed, wenn man auf der einen Seite natürlich Leute hat wie James Bullard, den Präsidenten der Fed von St. Louis, der sagt, naja, im nächsten Jahr sollten eigentlich zwei Leitzinserhöhungen durchaus möglich sein. Und auf der anderen Seite hat man Fed-Vizepräsidenten Richard Clarke, der sagt, na, von einer Erhöhung des Leitzinses ist man noch sehr weit entfernt. Inwieweit hat das auch Einfluss auf deren Politik momentan?
Ja, ich glaube, das ist einfach Ausdruck der Unsicherheit, die man im Moment hat, gerade eben wegen des Arbeitsmarktes. Kommen die Leute zurück oder kommen sie nicht zurück? Das ist extrem schwer einzuschätzen. Und es bewahrheitet sich im Grunde genommen jetzt das, Sebastian, was wir schon seit vielen Jahren sagen, nämlich, dass der Einstieg in diese ultralockere Geldpolitik sehr einfach ist, der Ausstieg aber durchaus mit Mühen verbunden sein kann. Und diese Mühen erkennen wir nun. Und sie führen eben zu Unsicherheit und sie werden mit Sicherheit auch zu entsprechend hohen Volatilitäten immer wieder an den Märkten führen, was Zinsen angeht und Ähnlichem, auch was Währungen angeht. Ich glaube, dass man damit einfach wird rechnen müssen. Heute geht die Fed, wenn man auf ihre sogenannten Dot-Plots, also wo die einzelnen Mitglieder des Geldpolitischen Rates der amerikanischen Notenbank die Zinsen erwarten in den nächsten Jahren, guckt, dass der Zins 2024 bei 1,8% liegt. Der Markt erwartet 1,6%. Sollte sich wirklich die Partizipationsrate, also die Teilnahme der Erwerbsfähigen am Arbeitsmarkt auf diesem niedrigen Niveau manifestieren und bleiben, dann könnten diese Zahlen tatsächlich noch zu konservativ sein. Und die Fed wird mehr machen müssen, als sie das heute glaubt. Heute ist sie, wie gesagt, 22, ein Zinsschritt, 23, 3, 24, nochmal 3. Also eher auf der hinteren Seite der Zeitkurve. Der Markt glaubt eher, dass es 22 etwas mehr und hinten raus etwas weniger werden könnte. Aber unterm Strich können beide eben falsch liegen, wenn, wie gesagt, sich diese Inflationsraten, die hohen Inflationsraten als nachhaltiger herausstellen, als wir oder als die Fed das heute und auch der Markt das heute glaubt.
Ja, wir müssen zu guter Letzt mal Richtung China gucken. China lässt sich in der Pandemie der Motor der Weltwirtschaft, ist im dritten Quartal nur um 4,9% gewachsen. Wir hatten ja über verschiedene Gründe auch schon gesprochen. Schwierigkeiten am Immobilienmarkt, vom Hintergrund auch unter anderem, dass Evergrande da ins Wanken geraten ist, Engpässe beim Strom und natürlich auch wenn es immer heißt, lokal beschränkte, aber doch relativ harte Lockdowns in der Corona-Krise, wenn die Chinesen dann wirklich Teile einfach dicht machen und sagen, hier läuft gar nichts mehr. Jetzt sind die Zahlen, Wachstumsraten im Einzelhandel und Industrieproduktion im Oktober doch dann deutlich wieder besser reingekommen als erwartet. Handelt es sich aus deiner Sicht um einen gewissen statistischen Nachholeffekt und weil die letzten Monate so schwach gewesen sind? Oder gehst du davon aus, dass jetzt wirklich wieder doch noch stärker auf Wachstum die chinesische Wirtschaft gepoolt ist?
Also die chinesische Wirtschaft hat ein Problem und das haben die Mächtigen in Peking erkannt. Und dieses Problem ist Kredit. Die Schulden der privaten Haushalte, auch der Unternehmen, auch der staatseigenen Unternehmen sind extrem hoch und man versucht jetzt dieses hohe Schuldenniveau ein Stück weit einzufangen. Da hat man verschiedene Regulierungen, harsche Methoden zum Teil eingeführt, auch am Immobilienmarkt. Und wir sehen ja die Verwerfungen, die das im Moment hat. Auch jetzt die letzten Zahlen haben doch wieder gezeigt, dass der Immobilienmarkt bei allen Positiven auf der Einzelhandelsseite und auch bei der Industrieproduktion deutlich negativ waren. Hausverkäufe, Hausbaubeginne, Landversteigerungen, alles mit zweistelligen Minuszahlen verbunden. Der Immobilienmarkt Markt insgesamt mit allen Nebensektoren, also ob es Baumaschinen, Services und so weiter und so fort sind, macht rund 30% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts aus. Also das ist schon erheblich. Und die Frage ist, wie wird China damit weiter umgehen? China kann eigentlich kein Interesse daran haben, das Land in eine Krise zu führen, sprich zu niedriges Wachstum zu haben. Deswegen könnte es schon sein, dass es in 2022 eine gewisse Erleichterung gibt, nicht nur auf der Immobilienseite, sondern insgesamt auch, was die Kreditseite angeht. Wir sehen, dass der sogenannte Credit Impulse, also die Kreditvergabe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, immer noch negativ ist, aber der Trend wird wieder besser und es ist zu erwarten, dass dieser sogenannte Credit Impulse, also die Kreditvergabe im Vergleich zum Vorjahr im nächsten Jahr dann tatsächlich positiv wird. Und das sind typischerweise Zeichen für mehr Wachstum. Wäre also trotz dieser hohen Schulden kurzfristig nicht zu negativ für China. Ich glaube, man muss da nicht zu bärisch werden. Man darf eben nicht vergessen, dass die Regierung dieses niedrigere Wachstum oder fast diese Krise herbeigeführt hat. Sie kann sie natürlich auch wieder aufheben über bestimmte fiskal- und geldpolitische Maßnahmen oder direkte administrative Eingriffe. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass natürlich, also potenziell zumindest, nachdem Xi Jinping ja jetzt den gleichen Status erreicht hat in der kommunistischen Partei wie Mao Zedong, dass er möglicherweise im Oktober des nächsten Jahres eine weitere Amtszeit anstrebt. Und vor dem Hintergrund kann ihm gar nicht daran gelegen sein, dass China also hier nicht ausreichend wächst, sondern es geht China eben ganz erklärtermaßen darum, nicht mehr das höchste Wachstum zu haben, sondern Common Prosperity, also Wachstum für alle, Exzesse zu vermeiden. Da hat man manchmal etwas merkwürdige Regulierungen, wenn man sich überlegt, dass auch die Social Medias, die sogenannten Stars dort sehr stark eingeschränkt werden. Aber sei es drum, das ist wohl das Ziel. Aber wie gesagt, dass China da absichtlich in eine Rezession oder ähnliches reingeht, das glaube ich nicht, sondern ich glaube an eine Erholung in 2022.
Ja, damit hast du eigentlich ein ganz gutes Schlusswort gebracht. Erholung in China in 2022, hoffentlich dann auch absehbar ein Ende der Corona-Krise, eine Verbesserung der aktuellen Situation, die sicherlich kurzfristig momentan jetzt nicht so reinkommt, aber in 2022 haben wir doch durchaus Hoffnung. Und damit einhergeht natürlich nachher auch wiederum das Ende der Lieferengpässe, was natürlich gerade auch für unsere Wirtschaft von enormer Wichtigkeit ist. Ich denke in dem Sinne, vielen Dank, Uli, fürs heutige Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern, danke.